Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hello from the land down under. Ich sitze hier mit Marco Haller. Das ganze oder die ganze Welt schaut nach Australien. Nicht nur wegen dem Dschungelcamp, nicht nur wegen dem Australian Open. Auch die Tour Down Under wird hier stattfinden bald. Und ein paar Leute hatten gefragt, ob Marco mal in meinem Podcast dabei sein will. Und jetzt hat sich einfach die Chance ergeben, da wir zusammen im Hotel sind. Und die habe ich direkt mal ergriffen. Hallo Marco.
Ja, servus.
Für diejenigen, die Marco nicht kennen, den werde ich jetzt mal kurz vorstellen. Marco ist am 1. April 1991 geboren, also ist jetzt 28 Jahre alt. Wohnhaft in Klagenfurt am Wörthersee. Ist es noch aktuell?
Ist immer noch aktuell.
Weil du wolltest ja mal nach Wien ziehen, hast du mir erzählt.
Ja, ja. Schon ist die Planungen laufen. Wohnung ist gekauft.
Sehr gut. Ich werde ihn jetzt mal sportlich erstmal vorstellen. Und wenn du Profi wirst, da habe ich mir so zu jedem Jahr eine Notiz gemacht. Da gibt es bestimmt ein paar Geschichten zu erzählen oder da kannst du einfach mit einsteigen dann. Also, du warst sehr, sehr erfolgreich schon in den Nachwuchsklassen. Ich habe bei Wikipedia gelesen, du bist 26-facher österreichischer Meister, sowohl auf der Straße als auch auf der Bahn als im Cross. Du hast die Silbermedaille gewonnen bei der Jugendolympiade in Belgrad im Zeitfahren. Das kam mir auch ein bisschen komisch vor, im Zeitfahren, aber gut. Dann bist du Dritter geworden bei der Weltmeisterschaft der Junioren in Moskau hinter Jasper Stuyven und Demar, oder nicht?
Richtig, ja. Also, das war da dieser krasse Kurs, den sie da einfach, wo sie für die Olympischen Spiele einfach eine Mülldeponie zugepflastert haben, eine 13 Kilometer Fahrradstrecke drauf asphaltiert haben und da sind wir Radrennen gefahren.
Ja, das war schon mal auf jeden Fall der erste Paukenschlag in der Juniorenklasse. Und dann zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft der U23 im Straßenrennen in Kopenhagen bist du Fünfter geworden im Straßenrennen und bist dann Profi geworden schon mit sehr jungen Jahren.
Du bist, ja. Stimmt, also ich war da, glaube ich, 20 Jahre alt. Und da hat halt vieles ineinander gegriffen, aber für mich, glaube ich, war es sehr wichtig, dass damals Hans-Michael Holzer Katjuscha übernommen hat und da bin nämlich nicht nur ich, sondern auch Rudi Selig, der Vierter bei dieser WM geworden ist. Wir sind da beide als Neoprofi zu Katjuscha rübergewechselt.
Ja, ich war ja Fünfter im Straßenrennen auch in Kopenhagen, aber bei der Juniorenklasse noch eine drunter. Aber ich bin auf jeden Fall auch mit 20 dann Profi geworden, auch nach zwei Jahren und 23, also bis dahin ein ziemlich gleicher Weg, so kann man sagen. Auf jeden Fall bist du dann erstmal 8 Jahre bei Katjuscha gefahren und bist dann jetzt zur Saison 2020 zum Team Bahrain-McLaren gewechselt. Und in den 2 Jahren in der U23 warst du im Team Tirol und Adria Mobil unterwegs. Ich habe mir jetzt einfach so mal deine ganzen Profi-Jahre hier aufgeschrieben und zu jedem Jahr so eine Notiz und da kannst du ja gerne was zu sagen dann. Es ging los dann 2012, da kenne ich schon gleich eine gute Geschichte von dir in Katar. Die kannst du ja mal erzählen, wie dein erstes Profirennen direkt lief.
Ja, also angefangen hat es eigentlich richtig gut, weil also du bist ja selbst, glaube ich, mehrmals Katar gefahren und ich glaube, gerade die Elternfahrer haben auch gerne den Jungen richtig Angst gemacht, weil es ja wirklich, man ist da quasi mit den Messern zwischen den Zähnen gefahren, weil spätestens bei Kilometer Null war Windkante. Und ich bin halt voller Euphorie und Enthusiasmus in das Rennen gestartet und ich kann mich noch erinnern, dass ich bei der ersten Sprintwertung, ich glaube Adam Hansen oder so war alleine vorne, den hat man da mal rausfahren lassen und ich habe, glaube ich, den Sprint hinten um die Zeitbonis vor Renshaw und Eisel oder so gewonnen und dachte mir, Alter, läuft. Und dann sind wir irgendwie in ein Gegenwindstück abgebogen. Haben wir gedacht, ja komm, du willst ja ein guter Neo sein und dich um die Stars von deiner Mannschaft kümmern. Gehst du mal zum Auto, holst ein paar Flaschen. Habe ich das gemacht, aufgeladen, vorgefahren und mit gefühlt 17 Flaschen unterm Trikot mal über ein schönes Katzenauge geballert, Lenker verloren und gleich mal Thor Hischhoff, Balladen, Talavera und wie sie alle heißen, vom Fahrrad geholt. Das war richtig krass. Es ist glücklicherweise, soweit ich weiß, niemandem was passiert, aber Tim de Waele hat ein super Foto geschossen.
Auf jeden Fall erstmal richtig geile direkt einen Namen gemacht.
Ja, ich musste gleich mal zeigen, da, dass da ein neuer Typ im Feld ist und hab sicher für Aufsehen gesorgt.
Genau, und dann hast du in demselben Jahr noch direkt deinen ersten Profisieg gefeiert, bei der Tour of Beijing am Ende. Eine World Tour Rundfahrt, also kann man auch schlechter starten als Neo.
Ja, war echt geil, nämlich vor Petaki. Und man kann guten Gewisses sagen, also von dann ging meine Karriere eigentlich nur noch bergab.
Ja, 2013 steht bei mir hier noch als Notiz Bergtrikot bei der Depanne-Rundfahrt.
Ja, weißt du, wer da mein sportlicher Leiter war im Auto hinten drin?
Mein Vater, der, glaube ich.
Richtig.
Ja, einfach mal Bergtrikot gewonnen, obwohl, wenn man dich kennt, du nicht wirklich eine Bergfigur hast, aber Depanne ist jetzt, glaube ich, ja, auch nicht keine Bergrundfahrt.
Die, ne? Hellinge da oben. Ja. Denn Bosse und so geht schon ein bisschen.
Das sind eher so 500 Meter Berge. Kurz und steil, das kannst du noch sehr gut. Dann 2014, Etappensieg bei der Österreich-Rundfahrt. Zweimal Dritter geworden vorher bei der Rundfahrt. Die bin ich auch gefahren, da kann ich mich dran erinnern. Und dann in Wien, die Etappe konnte ich leider nicht mehr fahren, weil ich mit Fieber im Bett aufgewacht bin. Aber die in Wien hast du gewonnen. Das war auch eine spektakuläre Etappe.
Ja, die war richtig krass. Also wir haben uns, so wie du gesagt hast, wir haben uns vorher auf den vorigen Etappen schon mit Oscar Gatto und Lobato richtig gematcht. Ich glaube, dass Gatto beide gewonnen hat und Lobato beides mal Zweiter und ich immer Dritter geworden bin. Und in Wien hat dann strömender Regen eingesetzt. Es hat richtig runtergelassen und ich habe dann volles Risiko gemacht und letzte Kurve da nicht mehr gebremst. Und mit dem Schwung, ich glaube, da habe ich vor Gonieri gewonnen. War richtig wichtig für mich. Zu Hause zu gewinnen, immer geil.
Glaube ich dir. Ja, ist auch eine schöne Rundfahrt. Etappensieg Österreich liest sich auf jeden Fall gut. Gerade natürlich als Ösi. Dann kam das Jahr 2015. Ich glaube so, was man jetzt so von den reinen Erfolgen sagen kann, die beste Saison deiner Karriere bisher. Nicht nur die Gesamtwertung bei der Tour des Fjords gewonnen, was ja schon mal echt krass ist, eine komplette Rundfahrt zu gewinnen. Du bist außerdem noch österreichischer Meister geworden in dem Jahr. Und bist deine erste Tour de France gefahren. Also da lief es in dem Jahr.
Da lief es richtig gut. Ich bin auch die Klassiker vorher, die liefen auch schon gut. Und ganz allgemein hatte Katjuscha eigentlich das beste Jahr, möchte ich sagen. Oder bin ich mir eigentlich sicher, dass es das beste Jahr von Katjuscha war. Weil mit Alexander Christoph damals als Kapitän haben wir, glaube ich, gefühlt, oder nicht gefühlt, sondern ich glaube wirklich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die Cycling-Nerds werden mich dann ausbessern, aber ich glaube, der hat 20 Rennen bei 80 Starts oder so gewonnen, also quasi jedes vierte Rennen. Und das war echt eine Wahnsinnsstatistik. Und da war eben Flandern, Rundfahrt, Ploë und das Ganze mit dabei. San Remo leider Zweiter. Und ja, so wie du sagst, Fjord hätte er natürlich auch gewinnen können und sollen. Und das war eigentlich alles schon vorbereitet, weil der hatte, glaube ich, schon 2 oder 3 Etappensiege. Aber wie das oft so bei kleineren Rennen ist, wenn man nur zu 6 am Start steht, war es halt übelst schwer, das Rennen zu kontrollieren. Und dann bin ich da mit einer Spitzengruppe oder mit einer Gruppe mal weggerollt. Und am Ende haben wir gesagt, gut, wir setzen auf meine Karte. Und das war ganz, ganz spannend, weil da habe ich mich richtig mit Søren Krag Andersen gematcht. Und ich glaube, er hatte eigentlich am letzten Tag noch gelb und ich hätte die Etappe gewinnen müssen und er dürfte nicht in die Zeitbonis fahren. Und ich hatte die Hose komplett voll von dem Sprint. Also ich wollte es nicht auf den Sprint ankommen lassen und dann sind wir am letzten Berg mit Daryl Impe und Borsenhagen weggefahren. Und Sven-Erik Biström war noch mit dabei und dann sind wir zu viert angekommen, aber ich habe den Jungs gleich gesagt, also Borsenhagen und Impe, dass ich mich im Sprint nicht einmische, aber bitte guckt, dass wir da ins Ziel kommen. Und dann haben wir, glaube ich, ein paar 10, 12 Sekunden, keine Ahnung, ins Ziel gerettet. Und so ging sich der Gesamtsieg aus.
Sehr geil, sehr geil. Ja, auch österreichischer Meister in dem Jahr geworden. Ist ja auch immer was ganz Besonderes, Meister von seinem Land zu sein.
Ja, keine Frage, weil man trägt halt das Trikot ein ganzes Jahr und so wie du es vorhin schon gesagt hast, es war dann auch das Debüt bei der Tour de France und mit dem rot-weiß-roten Streifen dann nach Frankreich zu kommen, war halt wirklich was ganz Besonderes und Ich habe das Glück, dass ich das Canyon noch abstauben konnte, weil die haben ein richtig geiles Rad gemacht damals mit Sonderlackierung und allem, und das hat jetzt zu Hause natürlich seinen Ehrenplatz.
Ja, und dann auch die erste Tour de France gefahren. Wie war das auf einmal so bei dem Rennen am Start zu stehen, wo eigentlich alle von träumen, da mal dabei zu sein?
Genau, da brauche ich dir ja nichts erzählen. Also Tour de France ist ja wahrscheinlich der Grund, warum wir alle Rad fahren, und war super cool, obwohl der Einstand gar nicht so einfach war. Ich kann mich erinnern, die ist in Utrecht gestartet, es war übelst heiß und das Zeitfahren, es wurde mit einem Zeitfahren gestartet und dann eine Etappe nach Seeland rauf, also richtig windig, und ich wieder tierisch nervös und alles, und auf einmal kriege ich nach dem Zeitfahren schon Fieber. Nach der ersten Etappe, da habe ich mir gedacht, ja super, Alter, stell dir vor, du musst da jetzt nach Hause. Aber das war Gott sei Dank nur so ein kleiner Virus oder was weiß ich. Ich bin zwar, die Seeland-Etappe bin ich richtig an der Geige gehangen, aber dann habe ich mich nochmal erholt, obwohl es dann am dritten Tag oder vierten Tag, keine Ahnung, dritter, vierter Tag, wir sind zur Mauer von Huy gefahren. Ich glaube, die Etappe gewinnt Puritus sogar. Und wir haben uns vorher, also jeder, der bei YouTube Tour de France 2015 eingibt, kriegt als erstes diesen Sturz da.
Diesen Riesensturz.
Diesen Sturz da beschrieben, wo ich mir das Dreiecksbein im Handgelenk gebrochen habe. Das war echt krass. Also, leicht war mein Einstand nicht bei dem Tourdebüt, aber ich habe es bis nach Paris geschafft. Und Rodriguez hat zwei Etappen gewonnen. Also die Ausbeute für Katjuscha war nicht so schlecht.
Ja, also auf jeden Fall Respekt mit dem Virus am Anfang und dann noch gebrochenes Handgelenk, ne? Da zu Ende zu fahren. Da braucht es schon viel. Dann im Jahr 2016 warst du wieder bei der Tour de France dabei. Da stehen jetzt nicht allzu viele persönliche Erfolge, aber das hat einfach was damit zu tun, dass Alexander Christoph im Team war und du einfach der Anfahrer von ihm warst, somit einen super wichtigen Job hattest und Christoph ja auch in den Jahren wirklich sehr, sehr vieles abgeräumt hat. Und ihr da auf jeden Fall der rote K-Zug hinten mit dem großen K drauf, kann ich mich noch dran erinnern, dass ihr uns da regelmäßig, oder was heißt ihr, oder was heißt mich, ich bin einfach, hab versucht irgendwie dran zu bleiben, aber dass ihr da immer die Sprints gut von vorne genommen habt.
War das Jahr, glaube ich, wo Murkoff, Guarnieri, ich,
genau,
da hatten wir am Papier, glaube ich, wirklich eines der besten Leadouts, ja, von der ganzen World Tour, und da ist echt einiges auch hängen geblieben, haben auch ein paar Dinge abgeschossen, aber ja, für mich persönlich war es eine durchschnittlich gute Saison wahrscheinlich. Ja.
Dann kam das Jahr 2017, das war auch das erste Jahr, wo wir Teamkollegen gewesen sind, da bin ich zu Katjuscha gekommen. Du bist nicht nur deine dritte Tour de France gefahren, sondern auch die Vuelta am Ende des Jahres, also das erste Mal zwei Grand Tours in einem Jahr. Und ich persönlich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie du dir bei der Yorkshire-Rundfahrt das Schlüsselbein gebrochen hast und eigentlich so erstmal auf dem Papier raus warst für die Tour. Aber weil du halt, wie gesagt, so ein Standing im Katjuscha-Team hattest, ist doch noch, ja, ich will jetzt nicht Wunderheilung sagen, aber du warst auf jeden Fall schnell wieder auf dem Rad, warst schnell wieder fit und bist zur Tour gefahren. Und da haben wir zwar leider keine Etappe mit Alex gewonnen, mit Alexander Christoph bei der Tour, aber ich kann mich erinnern, du warst auf jeden Fall richtig fit und bist dann auch eine Wahnsinns-Vuelta noch gefahren, hinten raus in der Saison.
Ja, das war die Tour, die in Düsseldorf gestartet ist,
genau,
oder?
Genau, das war meine erste
genau,
Tour auch.
Genau, ja. Deine erste? Ja. War
auch
richtig.
Auch mit Nils die erste, auch von Nils Pohle die erste.
Ja, genau. Das war überhaupt ein riesen Hype da, weil Toni war mit an Bord, Zeitfahren, genau, Düsseldorf. Genau. Alpecin als Sponsor, Canyon als Sponsor, da ging es richtig rund und war echt schade, dass es am Ende leider nicht für einen Etappensieg gereicht hat, aber war trotzdem definitiv ein Erlebnis.
Ja, es war auf jeden Fall eine geile Tour.
Da hattest ja du auch einen schönen Einstand, ne, bei der Tour.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, Prolog angeguckt, mich hat man als erstes rausgeschickt auf die Bahn.
Und ja, stimmt, dann, das ist eine gute Story.
Guck, okay, Marco, guck dir mal das Zeitfahren an, vielleicht kannst du auch Toni oder Nils und den anderen ein bisschen noch was mitgeben. Und ich komme rein und sag, Jungs, wenn wir da von der zweiten Brücke runterkommt, links, übelst glatt, macht langsam. Aber da warst du, glaube ich, schon am Weg zur Rampe oder so.
Ich war auf der Rolle, ich habe das nicht mitbekommen.
Du warst schon am Weg zur Rampe. Und dann kommt Rick in den Bus, Alter, und Schulter kaputt. Ja, was ist passiert? Ja, scheiße, die Kurve nach der zweiten Brücke links.
Ja, da gibt es auch ein geiles Video, ey, wenn man einfach, glaube ich, meinen Namen nur eingibt und Tour 2017 Düsseldorf oder so. Da gibt es ein, zwei Videos, wie ich da richtig in die Bande einschlage.
Aber zu deiner Verteidigung, du warst nicht der Einzige, den es dort erwischt hat. Ich glaube, es war Valverde, der da gleich wieder nach Hause gefahren ist, der mit gebrochener Kniescheibe. Ne?
Genau, genau. Da waren, da
das war richtig krass, abgelegt. War echt tückisch.
Ja, ich hatte einen doppelten Bänderriss, aber die Tour habe ich auch bis Paris geschafft. Meine einzige bis jetzt, aber es war auf jeden Fall für mich ein Rennen, was mir sehr in Erinnerung auch geblieben ist, weil wir eine geile Truppe hatten und dann auch ja das Finish. Ich weiß noch ganz genau, wie wir da, habe ich glaube ich noch Videos auf dem Handy auch, wie wir da von Paris, da sind wir unseren besten Leadout in Paris gefahren übrigens, da sind wir einen richtig geilen Leadout gefahren.
Der
als Erster auf die Champs-Élysées,
das weiß ich noch. Der war richtig geil. Toni erstmal voll am Horn gezogen, dann hast du kurz vor der Flamme Rouge übernommen.
Ja.
Und da haben wir eigentlich Christoph echt perfekt abgestellt.
Ja, der war leider vorher gestürzt und nicht ganz so fit, aber der Leadout war mega, darauf konnten wir stolz sein. Da weiß ich auch noch, das ist eigentlich auch krass, wenn man dann ja so diese 3 Wochen hinter sich hat und dann kommt man in den Bus und ich glaube, ich habe mal direkt mir während der Dusche schon 3 belgische Bier reingestellt und ist ungefähr, die Tour war vielleicht 20 Minuten zu Ende und ich war schon voll. Und das war auf jeden Fall eine gute Zeit im Bus.
Hatten wir richtig viel Spaß. Ja.
Wie war das so für dich dann in dem Jahr, dann noch die Vuelta zu fahren, so 2 Grand Tours das erste Mal?
Es ging aber deshalb, glaube ich, weil ihr seid ja alle nach Kalifornien und so noch gefahren, geflogen nach den Klassikern und ich hatte eben einen Schlüsselbeinbruch und war eben zu Hause auf Reha, bin dann auch noch zu uns in Ostia, zu Hansi Friedl nach Bayern gefahren und die haben mich alle wieder fit gemacht und du hast dann einfach weniger Renntage und im Kopf war ich dann einfach noch ein bisschen frischer und ich wollte die Form halt nicht verschwenden, weil ich bin aus der Tour eigentlich mit richtig guter Form rausgekommen und der Zug hat sich dann bezahlt gemacht, denn ich denke, ich war doch gar nicht so unwichtig bei der Vuelta für Zakarin, weil der hatte da ordentlich Unterstützung gebraucht, auch im Flachen und so eben. Und zack, hat er die Vuelta noch am Podium beendet. Und das war definitiv auch mal was Spannendes, da jetzt 3 Wochen eigentlich nur für einen Klassementfahrer unterwegs zu sein. Hat mir auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht. Und ich denke, wenn die Renntage nicht zu viel sind, dann gehen 2 Grand Tours schon.
Ja, dann kommt das Jahr 2018. Ging eigentlich noch echt ganz gut los. Bist Zweiter geworden auf einer Etappe bei der Dubai-Rundfahrt. Ganz knapp hinter Viviani. Auch eine,
und ganz knapp vor Zabel.
Ja, auch eine legendäre Etappe. Und vor Kittel, ey, da gab es richtig Stress nach der Etappe.
Alter, da hatten wir...
Was haben wir? Zweiter, Vierter, Fünfter oder so im Sprint.
Aber ich, wenn ich mir das Ding noch 10-mal anschaue, wir haben nichts falsch gemacht. Eigentlich alles richtig. Weil es knallt halt voll in der letzten Kurve und wir sind noch zu 5. Ja, was wirst du machen? Du fährst einen langen Sprint, im besten Fall gewinnen wir und werden Dritter und im schlechtesten Fall fährt halt noch einer vorbei und das war eben Viviani und deshalb bin ich Zweiter geworden. Klar, Marcel war da der auserkorene Leader, keine Frage, aber da ist halt was eingetroffen, was man einfach nicht vorhersehen kann und deshalb haben wir eigentlich meines Erachtens richtig gut reagiert, aber es gab dann halt ein paar Diskussionen.
Ja, sah halt auf dem Papier einfach ein bisschen blöd aus, aber ich glaube, wie du sagst, jeder, der sich das Video anguckt, Buhani schießt da innen in die Kurve rein, räumt alles links von uns ab, wir waren halt rechts von ihm.
Hat richtig geknallt.
Und dann waren wir auch immer noch zu 5, zu 6 und ich drehe mich um, sehe Jampi Drucker hinter mir und dich am Hinterrad und weiß, okay, ich fahre einfach mal los und du warst eigentlich wirklich bis einen Meter vor der Linie vorne und dann kam halt Viviani wie ein Blitz von hinten.
Der war circa 17 km/h schneller als ich, glaube ich.
Ja. Und naja, so war das. Dann eigentlich auch bist du alle Klassiker gefahren, sehr, sehr gut. Wolltest dich ganz normal auf die Tour wieder vorbereiten und dann weiß ich noch, ich habe das so mitbekommen damals, unser Trainer Robert Pawlowski, liebe Grüße auch an den. Ich komme vom Training nach Hause und wir haben, glaube ich, telefoniert und über die Einheit geredet. Und ich habe aber gemerkt, dass irgendwas war, dass er war ganz aufgelöst. So. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los hier? Und da hat er mir so gesagt, ja, eigentlich wollte ich ja gar nicht sagen und so, aber Marco hatte einen schweren Sturz im Training und das sieht nicht so gut aus, der ist direkt ins Krankenhaus, muss operiert werden. Und das war gleichzeitig eigentlich auch fast schon dein aus für die Saison 2018. Du bist ganz am Ende im Oktober noch die Tour auf Guangxi gefahren, aber hast dir auf jeden Fall richtig das Knie da zerschossen in dem Autounfall. Oder du warst auf dem Rad und dich hat einfach jemand vom Rad geholt. Da will ich aber später nochmal mit dir ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Von daher gibt es da so zu dem Jahr nicht mehr zu sagen. Und dann kam das Jahr 2019, der letztes Jahr bei Katjuscha. Gleichzeitig so ein bisschen so ein Comeback-Jahr. Und das war auf jeden Fall mal wieder nach 2015 für dich persönlich auch einfach ein richtig geiles Jahr, was ich so von außen beurteilen kann. Du gewinnst einfach mal direkt die Bakewit-Serie am Anfang der Saison. Ein Rennen und die Gesamtwertung. Jeder, der die kennt in Australien, weiß, dass es auch ein sehr, sehr hohes Standing hat. Und bist allgemein einfach ein super, super Jahr gefahren. Gerade nach der Verletzung. Fährst auch wieder zwei Grand Tours, fährst den Giro d'Italia, fährst deine vierte Tour de France. Und deine Klassikersaison ist vor allen Dingen beeindruckend gewesen. Ich habe mir aufgeschrieben, 17. bei Milan San Remo, 19. beim E3-Preis, 7. im Scheldepreis, 16. bei Paris-Roubaix und 9. in Frankfurt. Und da muss man ja noch zu sagen, dass du bei den Rennen nicht der Leader warst, sondern eigentlich in helfender Rolle unterwegs für Nils Polet und dann trotzdem noch die Ergebnisse geholt hast. Also das war auf jeden Fall ein richtig gutes Jahr wieder für dich, gerade nach der Verletzung.
Nein, ich glaube auch, dass es eigentlich genauso, oder ich war genauso stark wie 2015, denke ich, aber du weißt es selbst am besten und jeder, der mal in der World Tour gefahren ist, was es heißt, Top 20 bei einem Monument oder einem Klassiker zu fahren, es klingt jetzt natürlich nicht wahnsinnig aufregend, aber gerade die Konstanz, dass ich da halt bei vielen mit dabei war schön zu sehen. Aber ich lasse das immer drauf zurückkommen, dass der Kopf einfach frisch war, weil ich eben mehr als ein halbes Jahr oder ein halbes Jahr 2018 gefehlt habe und dann einfach nochmal die Passion für den Radsport nochmal neu aufgekommen ist. Und es hat einfach nochmal gezeigt, wie wichtig ein frischer Kopf ist, um gute Leistungen zu bringen und nochmal zu kapieren, was man für ein Privileg eigentlich hat, da World Tour zu fahren und die ganzen großen Rennen zu fahren. Und die Ergebnisse waren ganz ordentlich. Und mit Nils haben wir ja richtige Top-Ergebnisse einfangen können. War definitiv ein gutes Frühjahr.
Mega gut. Ja, dann habe ich mir noch... Weiter geht natürlich die Liste nicht. 2020 kommt erst noch. Da sitzen wir jetzt gerade hier in Australien. Was ich mir auf jeden Fall noch so allgemeine Notizen gemacht habe, steht erstmal ja alle Grand Tours bis jetzt zu Ende gefahren. Das ist ja auf jeden Fall auch eine sehr gute Statistik. Dann 8 Jahre bei Katjuscha Alpecin unterwegs gewesen oder... Katjuscha und die letzten 3 Jahre dann Katjuscha Alpecin. Unter anderem mit Alexander Christoph gefahren oder für ihn mit Marcel Kittel, mit Zacharin, mit Rodriguez. War, denke ich, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Und wie schwer ist es dir jetzt gefallen, das Team zu verlassen? Ich meine, klar, das Team hat irgendwie aufgehört, aber trotzdem, wie schwer ist es so, nach 8 Jahren da einen neuen Weg zu gehen?
Ja, es lässt sich ja sowieso nicht vermeiden, dass sich Teams über solche Laufbahnen teilweise verändern. Und das war eben auch bei Katjuscha der Fall. Und ich habe in meiner Zeit quasi, so wie du gesagt hast, ich war 8 Jahre bei dem Team und habe 3 verschiedene General Manager gehabt. Also allein das beweist ja schon, dass das Team definitiv nicht gleich war. Aber es hat sich eben in den letzten Jahren einfach... aus welchen Gründen auch immer, so entwickelt, dass die Maschinerie nicht mehr so gut lief. Und für mich war dann eigentlich im Frühjahr schon klar, dass die Zeichen eher auf Abschied stehen. Am Ende des Tages war es dann, oder wäre es dann wohl oder übel, sowieso das letzte Jahr von Katjuscha gewesen. Und ich will da jetzt, oder das darf jetzt auf gar keinen Fall falsch rüberkommen, weil ich bin Katjuscha unglaublich dankbar für die geile Zeit, die wir da wirklich hatten. Man denkt jetzt vielleicht immer nur im kurzen Moment auf die letzten paar Monate zurück, aber ich bin mir sicher, in 2-3 Jahren werde ich sagen, das war eine richtig, richtig geile Zeit. Und so wie du es jetzt auch schon vorher ein paar Mal angesprochen hast, wir haben ja eine richtig, richtig coole Truppe gehabt. Also so viel Spaß, wie wir da beim Abendessen teilweise hatten und auch bei den Trainingslagern etc., lässt den Sport schon um vieles einfacher werden für uns. Und ich denke sehr, sehr gerne daran zurück. Aber auf der anderen Seite sage ich auch am Ende, wollen wir Radrennen gewinnen. Das ist es am Ende mit Katjuscha leider nicht mehr so häufig gewonnen und ich hoffe, gelungen. Und ich hoffe, mit dem neuen Outfit, wo ich jetzt unterwegs bin, wird sich das wieder ein bisschen anhäufen. Mal gucken.
Ja, sicherlich. So ein Wechsel oder so ein frischer Wind ist ja auch ganz oft nochmal beflügelt. Auch nochmal zu abschließend so zu Katjuscha zu sagen, kann man auf jeden Fall sagen, dass du ja auch, glaube ich, so der Dienstälteste warst dann die letzten Jahre. Der Einzige, der, oder ich glaube einer von zwei, wer war es noch?
Spielak,
genau.
Spielak kam auch 2012, genau.
Der hat auch mittlerweile aber aufgehört, also warst du sozusagen neben Simon Spielak der Dienstälteste im Team und hattest auf jeden Fall deswegen auch ein riesen Standing in dem Team, fast schon, ja, du warst eigentlich immer unser Kapitän der Route im Rennen und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erfahrung und es war krass, so auch von außen das mit anzuschauen, wie du dich in diesem Team entwickelt hast. Jetzt kommt der Wechsel nach Bahrain McLaren. Weißt du schon so ein bisschen, was deine Rolle sein wird in dem Team? Bis jetzt warst du ja mal so der Anfahrer oder im Sprint. Hat es gerade schon mal angesprochen, auch mal für Sakharin in supportender Rolle bei einer Grand Tour unterwegs. Wie sieht's aus da bei dir?
Genau, also du hast gesagt, das Standing bei Katjuscha war gut, aber jetzt bei Bahrain McLaren wird natürlich sind die Karten wieder neu gemischt und alles fängt bei Null an. Also da muss ich erst wieder zeigen und beweisen, was ich kann und was ich wert bin und meine Fähigkeiten und mich etablieren. Und es wird nicht zwingendermaßen alles nur auf Leadout rauslaufen. Wir haben ja zwar mit Cavendish und Bauhaus zwei Sprinter, aber es ist durchaus möglich, dass meine Rolle eher in Richtung, ich nenne es jetzt mal Bodyguard für die Klassementfahrer geht, beziehungsweise da halt derjenige sein könnte und eventuell werde, der da halt der Erste ist, der mal fahren muss und die Jungs ein bisschen da auch bei Crosswind oder was auch immer bei den Grand Tours hoffentlich unterstützt. Aber natürlich muss ich mich für Grand Tours hier erstmal qualifizieren und sie haben mich jetzt mal nach Australien geschickt, war auch mein eigener Wunsch, weil ich das Rennen ziemlich cool und entspannt finde und ich gerne früh in die Saison gestartet bin. Und aber ich nehme es jetzt mal locker, Rennen für Rennen. Unser Teamboss kommt hier auch an, also wird sich auch gleich selbst wieder ein Bild davon machen und wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht, teamintern.
Ja, ich denke, ich mache mir da bei dir keine Sorgen. Du warst immer auf jeden Fall ein Teamkollegen, wo man sich gefreut hat, wenn man das Roster angeschaut hat, der, wenn du auch auf der Liste standest mit einem zusammen, weil du einfach ein guter Teamkollege bist und man auf dich zählen kann, da bin ich mir sicher, das wird auch bei dem neuen Team wieder sehr, sehr gut klappen. Jetzt fragen sich sicherlich viele von außen, McLaren, so, ist ja erstmal ein großer Name, auch von der Formel 1, geil. Kannst du so ein bisschen was dazu erzählen, wie, was für einen Einfluss die aufs Team nehmen oder allgemein, wie das so war? Ich habe gesehen, ihr wart in der Offseason mal auch drüben in England und habt wart ein paar Tage bei dem Zentrum.
Genau, wir waren im Oktober, also gleich nach der Saison haben wir uns in Woking am Rande Londons getroffen und waren da eingeladen, das ganze Team, also Fahrer und Betreuer, ins Headquarter von McLaren. Und es ist wirklich total krass gewesen. Wenn man dort ankommt, hat man gefühlt, man fährt da zu James Bond ins MI6. Weil dort ist es irgendwie verboten, höher zu bauen als die Bäume oder so. Irgendwie hat man das mir erzählt. Also du darfst da keine Hochhäuser oder was auch immer hinstellen und war denen aber egal, weil die haben einfach unter die Erde gebaut. Ist echt krass, was dort abgeht. Und wir waren da auf einem Wochenende, wo auch gerade ein Grand Prix lief, der Grand Prix von Mexiko, glaube ich. Und das heißt, Simulator und das Ganze war richtig voll im Einsatz. Also der ganze Technologiesektor, weil die eben Tests für das parallel laufende Rennen in Mexiko gemacht haben, war echt spannend. Und ich meine, du wirst mir bestätigen, der Radsport entwickelt sich jetzt immer mehr in Hightech, in die Hightech-Richtung, Technologie, also jede Schaltung ist schon elektronisch, jedes Rad hat einen Powermeter dran. Was früher an Zeit an Höhentrainingslager verbracht worden ist, passiert jetzt auch noch im Windtunnel etc. etc. Und McLaren ist jetzt zwar oder wird immer wieder mit der Formel 1 oder mit der Marke Formel 1 in Verbindung gebracht, aber in Wahrheit steht dahinter ein riesen Technologiekonzern und gerade auf dem Aspekt wollen sie im Radsport auch einen Schritt nach vorne machen und im Radsport da eben mit ein paar, wie man so schön immer sagt, Out-of-the-Box-Thinking nach vorne helfen. Und dass das ein ganz interessanter Schritt ist, hat sich ja insofern schon bewiesen, als dass auch Ineos und jetzt ihr mit Israel noch Formel-1-Teams mit an Bord geholt haben. Und ich denke, es wird wirklich spannend, was die Zukunft da bringt, aber konkrete Sachen bleibt mir natürlich auch verwehrt, weil ich bin ja schließlich nur ein Fahrer.
Ja, aber du denkst, oder so um da spezifischer zu werden, helfen die euch einfach halt Aerodynamik und Trainingswissenschaften und so eine Sachen, sind die einfach wahrscheinlich ein bisschen fortschrittlicher und wie du schon gesagt hast, gehen mal andere Wege und schauen, wie die ankommen.
Genau, also erstens mal hast du den Vorteil, dass du einen Windtunnel quasi hast, der mehr oder weniger dem Team jetzt gehört. Also das Team kann jegliche Art von Sachen dort testen. Aber da geht es auch um ganz andere Sachen. Man kann sich, die können analysieren, wie sich zum Beispiel die Reibung der Kette, bei welchen Gängen auch immer, was macht mehr Sinn? Größere Kassetten, größere Kettenblätter oder kleinere, der Drivetrain, Sachen, ja genau, also Sachen, die können wir uns jetzt gar nicht vorstellen, beziehungsweise ich bin auch so ein Fahrertyp, der sich keine großen Gedanken drüber macht, ja, weil wenn man mir halt eine 172,5 Kurbel dran macht, dann fahre ich 172,5. Und wenn die jetzt mir sagen, ich brauche einen negativen Vorbau, dann fahre ich halt einen negativen Vorbau mit einem normalen Lenker und halt kein Aero-Cockpit. Also ich mache mich da nicht verrückt, aber weil ich einfach die Energie auch nicht damit verschwenden will, weil das absolut nicht mein Spezialgebiet ist. Aber gerade dazu gerade daher ist es eigentlich ziemlich cool für mich, dass da eben mit McLaren ein Partner mit an Bord ist, der sich über diese Dinge dann Gedanken macht und mir hoffentlich dann das beste Material zukommen lässt.
Genau. Ja, was du gerade schon ein bisschen angesprochen hattest, war so, dass sich irgendwie jetzt so ein Trend abzeichnet, dass sich Radsportteams mit Formel-1-Teams Partnerschaften bilden oder andersrum, wie auch immer. Und wir mussten heute beim Frühstück ehrlich gesagt ein bisschen lachen, weil Ineos, so ungefähr das beste Team der Welt, arbeitet mit Mercedes-AMG zusammen. Bahrain Merida auch auf jeden Fall im oberen Mittelfeld dabei. Oder jetzt Bahrain McLaren. McLaren auch in der Formel 1, so das vierte Team, so wie ich schätze. Und Israel Startup Nation kommt jetzt sozusagen von unten rein. Also würde ich auch erst jetzt mal ranking-technisch weiter unten einstufen. Und wir machen eine Partnerschaft mit Williams, die regelmäßig Letzter gerade werden in der Formel 1, glaube ich. Da mussten wir auf jeden Fall lachen, aber um ehrlich zu sein, ist, glaube ich, diese Partnerschaft zwischen Israel und Williams auch ein bisschen symbolischer. Das ist einfach unser Teamchef Sivan Adams, der dann einen israelischen Testfahrer, glaube ich, unterstützt, damit der Testfahrer für das Team wird. Und viel mehr ist das, glaube ich, nicht. Also nicht, dass ich wüsste bis jetzt. Außer, dass die ein Logo auf ihr Auto machen und da eine Pressemitteilung gemacht wurde. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da eine tiefsinnigere Partnerschaft gibt. Außer man kriegt vielleicht mal Tickets fürs Formel-1-Rennen. Das wäre natürlich cool. Zurück zu dir. Neue Teamkollegen, neues Team. Wie wurdest du aufgenommen? Hast du Spaß? Wer hat dich beeindruckt? Ein paar Eindrücke.
Es ist noch ziemlich, es sind noch sehr wenige Eindrücke, beziehungsweise in sehr kurzer Zeit sehr viele. Also das klingt jetzt erstmal doof, aber wir waren eben nur eine Nacht in London, also zwei volle Tage. Und das Programm, kannst du dir vorstellen, war vollgepackt bis oben hin. Und auch unser Trainingslager in Kroatien war auf 4 Tage netto runtergecuttet. Also da ging es richtig zur Sache. Ich bin gefühlt keine Minute im Bett gelegen tagsüber. Also wirklich nur die 8 Stunden, die ich halt nachts über gepennt habe. Also es war richtig vollgepackt. Aber natürlich kommt man mit den Jungs beim Training trotzdem ins Gespräch. Aber ich bin jetzt schon 8 Jahre in der World Tour unterwegs. Heino, Sibi, Phil, die Jungs kennt man ja sowieso, weil man während den Rennen auch immer wieder mal quatscht. Kev kenne ich selber auch schon besser persönlich, weil der auch immer bei mir in der Ecke oder was heißt immer ein paar Mal bei mir in der Ecke Urlaub gemacht hat. Und auch vom Staff, wir haben Mechaniker, Masseure, die ich früher bei Katjuscha schon hatte. Also es ist jetzt nicht alles neu. Und der Rest ist einfach, bis jetzt gibt es natürlich gar nichts Negatives zu erzählen und keine negativen Eindrücke. Es ist alles noch total aufregend und neu und frisch. Und deshalb freue ich mich jetzt auch gleich mit dem ersten Rennen hier zu sein mit der Truppe und freue mich auf weitere neue Eindrücke.
Mega gut. Mega gut. Ja, ich freue mich auch, das anzugucken von außen. Dann Rückblick. Hatten wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen, die Verletzung 2018. Wie ist der Unfall passiert und wie war das so für dich, für die Leute, die das jetzt gar nicht mitbekommen haben? Du hast dir das Knie ja da richtig zerschossen.
Ja, das war circa eine Woche nach Roubaix oder so, war ich mit Bernie Eisel trainieren. Bernie hatte in diesem Jahr auch nämlich einen krassen Sturz beim Tirreno Adriatico. Und ich erzähle die Story jetzt gleich mal so weiter. Beim Training kam es dann eben zu dem Vorfall, dass wir auf einer Straße, der Hauptstraße, die leicht fallen ging, mit knapp 50 Sachen unterwegs waren und ein Auto rechts kommt, am Vorrangschild stehen bleibt. Und kurz bevor wir eben dabei sind, die Kreuzung zu queren oder einfach auf der Vorrangstraße eben weiterzufahren, der muss eben durch uns durchgeguckt haben, fährt der an und fährt quasi raus und nimmt uns wieder die Vorfahrt und zieht uns dann im letzten Moment eben doch und steigt wieder voll auf die Eisen. Und ich war eben innen fahren, Bernie kommt vorne um Zentimeter wirklich vorbei und ich ging voll in die Eisen. Mir explodiert, glaube ich, das Hinterrad und schlitter so ein bisschen und knall eben voll mit dem linken Knie ins Auto. Und ich habe halt gleich gemerkt, dass es ein krasser Unfall war und bleib erstmal am Boden liegen und ein bisschen die Luft weggeblieben und so weiter. Und dann kommt Bernie schon wieder retour, guckt mich an und sagt nur, bleib liegen. Und dann denke ich mir, okay. Und dann habe ich nur gehört oder gemerkt, wie er gleich gesagt hat, Kniescheibe. Also, und wie ich dann später festgestellt habe, war es ein offener Bruch. Also man hat wohl alles gesehen, weil die Narbe, die man jetzt am Knie sieht, genau das war auch tatsächlich offen. Das waren 36 Stiche. Und das Glück, was wir da eigentlich hatten, war, dass es Bernie nicht erwischt hat, weil jetzt gerade hat ja Bernie seinen Rücktritt vom professionellen Radsport eben bekannt gegeben und der hatte ja richtig Glück, weil als ich dann von der OP aufgewacht bin, habe ich am nächsten Tag Bernie angerufen und sage, Bernie, was ist los? Wie geht's oder was ist mit dir? Und sagt er, hey, er liegt auch im Krankenhaus. Dann denke ich mir, Alter, habe ich was verpasst? Du hast das Auto verfehlt. Ja, aber der Kopf. Und Bernie hatte da eben das krasse Hämatom.
Gehirn, ne?
Genau, im Schädel. Und ich das Knie, also da war wirklich, war keine so coole Zeit.
Ja, glaube ich dir. War auf jeden Fall eine richtig krasse Knieverletzung. Es war auch dann so von außen, als dein Teamkollege war, lange nicht klar, wann kommst du zurück, kommst du überhaupt zurück. Und ja, hat ja auch wirklich lange gedauert. So wie ich es von außen mitbekommen habe, sah es am Anfang gar nicht so gut aus und dann aber auf einmal doch. Also dann hast du schnell Fortschritte gemacht. Aber zum Beispiel dein Knorpel im Knie ist ja komplett kaputt. Also du hast mal gesagt, joggen kannst du wahrscheinlich nie wieder.
Genau. Nee, also das Problem war, dass eben das kein klassischer Kniescheibenbruch war, sondern die war wirklich zersplittert. Ich habe nach wie vor zwei Schrauben drin, die da Vierteile zusammenhalten. Und so wie du gesagt hast, auch der Knorpel ist ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden, was mich halt richtig anpisst, weil ich leidenschaftlich gern Fußball gespielt habe. Und erzähl mal kurz unterbrochen worden.
Ist nicht schlimm, André Greipel kommt gerade ins Zimmer rein. Ist sozusagen unser erster Live-Podcast oder mein erster Live-Podcast.
Der erste Live-Podcast?
Ja, weil jetzt
ja, man Gast muss, dabei also ist, für die Podcast-Zuhörer muss man sich das jetzt mal vorstellen. Rick Zabel hat ja ein komplettes Tonstudio mit nach Australien geschleppt. das Equipment ist da, übernimmt da ziemlich das, circa das halbe Zimmer mit ein. Eigentlich wäre jetzt cool, noch so ein drittes Mikrofon zu haben, oder?
Ja, dann
könnten wir den anderen nochmal zuschalten.
Ich reiche dann rüber, aber André muss, glaube ich, schon wieder los. Hier der King busy, von busy. Adelaide, der King von Adelaide ist busy. Ah, genau, muss zur Massage, sagt er. Na gut.
Wo war ich stehen geblieben?
Ja, Kniescheibe.
Kniescheibe kaputt. Kniescheibe kaputt und ja, das Problem war, dass die erste Operation auch daneben ging. Und als ich dann mit der Reha zu Hause anfangen wollte, haben die Gott sei Dank nochmal ein CT gemacht und gemerkt, dass da eben erst noch ein Splitter drin vergessen worden ist und die Kniescheibe nicht gerade zusammengeschraubt worden ist. Das heißt, nach 2 Wochen dürfte ich gleich nochmal unter das Messer. Dann wurde das eben korrigiert. Dann hat man bei der zweiten OP festgestellt, dass auf der Schraube, die entfernt worden ist und eine neue eingesetzt wurde, Keime drauf sind. Das heißt, man hat mich gleich mal auf eine Antibiotika-Kur gesetzt für einen Monat. Und ja, dann war eh schon alles egal irgendwie. Dann haben wir auch in späterer Folge mal gesagt, komm, jetzt holen wir auch die Platte vom Schlüsselbein rauf. Das war dann Operation Nummer 3. Und voller Eifer wollte ich dann eben zurück wieder ins Peloton und habe mir dann gleich mal eine Blinddarmentzündung abgeholt. Das war dann Operation Nummer 4.
Ja, also wirklich ein absolut schwarzes Jahr 2018, ey. Absolute Scheiße. Ich hatte dir die Aufgabe gegeben, dir 3 Storys so für die Folge zu überlegen. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt 3 hast, wenn nicht. Kann ich schon mit der ersten anfangen? Das ist eigentlich eine Frage an dich, aber ist ja an sich auch eine Story. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben das erste Mal?
Das erste Mal? Das fragst du immer, ne? Das hätte ich mir eigentlich vorher schon überlegen können. Bestimmt auf Malle. Warst du da bei Rabobank? Sind wir auf Mallorca gefahren? War das das erste Mal, dass wir uns kennengelernt haben?
Ich wusste es nämlich auch nicht mehr ganz genau und ich musste auch, ich glaube, es war, als mein Papa Sprinttrainer, sportlicher Leiter, was auch immer war.
Das war 2012, 2013.
Mit Rudi Selig zusammen auf jeden Fall.
Da, ja, genau. Ich glaube, das war auf Malle.
Da war der zum Waffelessen, glaube ich, nach dem Training
eingeladen. Ja, also, Alter.
Bei meinen Eltern, ja. Ich glaube, das war das erste Mal, ja.
Ja, ganz sicher. Weiß ich noch ganz genau, weil da hat dein Papa gesagt, komm Jungs, jetzt haut nochmal richtig rein, weil dann seid ihr eh wieder auf Diät beim Team. Dann haben wir ordentlich Waffe reingehauen auf Malle. Das war herrlich.
Ja. Hast du noch 1-2 Storys?
Ein, zwei Storys, das ist immer so fies. Ich hätte mir echt Gedanken drüber machen sollen. Ich habe gedacht, wir kommen da so ein bisschen ins Reden rein.
Wir können auch noch mit Tour d'Honneur jetzt einfach weitermachen und dann.
Was fällt denn dir sonst noch ein? Wir hatten immer gute Zeiten, wenn wir so auf Rennen waren, wo es lustig war, auch zum Beispiel China, ja, Guangxi. War das 17?
2017 am Ende.
2017 ja. Und das können wir deshalb erzählen. Also, das können wir deshalb erzählen, weil es war ja auch das einzige Mal. Weil die Saison natürlich schon vorbei war. Gab es da diese UCI-Gala und wir haben dann nochmal gedacht, ja, man guckt nochmal in die Stadt, ob es auch so Diskos gibt oder so in China. Und die gab es. Aber die waren für uns irgendwie noch gar nicht so interessant. Deshalb sind wir zuerst mit Marco Mattis in eine Bar gegangen.
Ich glaube, es war so, dass wir auf dieser UCI-Gala waren, die ja direkt nach der Etappe war. Und ja, wir wurden da nicht geehrt, wir saßen einfach als Zuschauer und hatten deswegen halt Zeit, ein bisschen schon mal zu trinken. Sind dann ins Hotel und eigentlich gleich weiter in die Stadt. Es war aber erst irgendwie 8, 9 Uhr und dann haben wir halt in der Disco drin gestanden da und es war halt nichts los. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal wieder rausgehen und dann war die Stimmung gerade so im Abfallen und dann kam irgendjemand von uns drei auf die wahnsinnig gute Idee, okay, wir müssen uns jetzt richtig einen reinlöten, die Saison ist vorbei, das muss gefeiert werden, weil sonst gehe ich jetzt ins Bett. So. Und dann haben wir uns, glaube ich, einfach eine Whiskyflasche gekauft.
Die billigste Whiskyflasche und 6 Dosen Cola.
Und 6 Dosen oder so. Cola und haben die mal zu dritt geleert.
Fritten dazu gegessen.
Genau, und dann sind wir, glaube ich, noch in ein oder zwei Bars hängen geblieben und dann waren wir richtig gut drauf und haben bis 6, 7 Uhr weiter gefeiert.
Ich kann mich noch genau erinnern, weil das war die eine Bar, wo nichts mehr los war. Da sind wir, glaube ich, ohne Scheiß zu dritt drin gesessen. Und da gab es aber vorher Live-Musik oder so, weil da stand noch eben die kleine Bühne.
Ah, ja, stimmt, ja.
Da stand noch die kleine Bühne mit Mikrofon und das war auch ein. Und du warst da gerade auf dem Christian Steifen Trip. Und dann haben wir dort vor leerer Kulisse Christian Steifen Ich fühle mich Disco performt.
Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Song, wer den nicht kennt, Ich fühle mich Disco. Und den haben wir performt. Gibt es auch ein Video von, wie wir zwei da sitzen, aber es geht nur 23 Sekunden, weil wir dann rausgeschmissen wurden danach. Naja, auf jeden Fall weiß ich noch da, das war ein guter Abend. Ich kann mich auch. Wir sind auch um 6 Uhr erst, als der Club zugemacht hat ins Hotel. Und ich kann mich, ich glaube, ich war. Mathis war schon im Bett und ich war nur noch unter Österreichern. Da warst du noch und.
Nee, das war nicht nur noch Österreicher.
Da waren auf jeden Fall die Zwillinge, die Schweinberger Zwillinge, Katrin und Christina.
Dürfen wir überhaupt erzählen, wer da noch sonst so alles dabei war? Weiß von der Menschen Data und so.
Ah ja, stimmt, ja, na klar, natürlich, ja.
Kotzi.
Ja, das ist eine gute Story eigentlich. Die kann man wirklich erzählen.
Die Dopingkontrolle?
Ja, genau. Das war lustig. Ey. Wir saßen, es ist dann auf jeden Fall so geendet, dass wir halt.
Gregory Rast war auch.
Gregory Rast, genau, auch eine Legende. Und hier, wie heißt denn der Südafrikaner von dem Menschen Data damals? Ein Junge, der ist auch hier bei dem Rennen.
Ich weiß
ist
nicht.
Ist auch egal.
Mehr.
Auf jeden Fall waren wir so 10 Leute und sind dann bei Marco und ich, wir waren zusammen auf dem Zimmer, glaube ich.
Ja.
Und wir sind dann in deinem Zimmer gelandet. Hatten noch ein paar Bierchen bestellt und sind dann auf jeden Fall, wir haben uns einfach nur einen getrunken, Musik gehört und gequatscht und haben den Abend oder es war schon morgen ausklingen lassen.
Nee,
und Gregory Rast hat
unsere Zimmerliste oder so gefunden.
Genau, der hat die Zimmerliste gefunden.
Und dann hat er sich gedacht, ich nehme mal das Hoteltelefon und rufe jetzt einfach mal alle an um 5 Uhr morgens.
Genau. Und da waren dann auch ziemlich schnell alle angepisst.
Ja, und eben unter anderem Claudio Kotzi.
Nee, den Kotzi, den habe ich.
Oder hast du angerufen?
Genau, genau. Da habe ich gesagt, ich habe eine gute Idee. Ja. Ich rufe jetzt unseren sportlichen Leiter an, Claudio Kotzi. Und ich habe ihn halt angerufen und habe so zu ihm gesagt, auf Englisch, hey Claudio, hier ist Dr. Dach. Das war unser Doktor damals vom Team. Alle Fahrer haben Dopingkontrolle. Du musst in Zimmer 903 kommen, da wo du halt im Zimmer warst. Und dann ist halt Kotzi da um 7 Uhr früh aufgestanden mit seinem iPad und hat gedacht, alle haben Dopingkontrolle. Kam ins Zimmer rein und hat halt nur Fahrer vorgefunden, die am Trinken waren. Und wusste natürlich genau, dass ich's war und hat mir einen richtigen Einlauf gegeben. Aber hat er noch ein, zwei Bierchen mitgetrunken?
Ich glaube, der hat dann noch eine mitgetrunken. Und, ja. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dann haben wir gesagt, er klopft bei Marco Mattis an.
Ja. Ja, stimmt, ja.
Und sagt nochmal, macht nochmal das gleiche Ding und hat Marco aus dem Bett geholt und gesagt, er hat jetzt Dopingkontrolle und muss mit ins Zimmer. 903.
Ja,
und
ja.
Dann kam Marco dort rein.
Ach, Marco war richtig feste. Marco konnte nicht so lachen, das weiß ich noch.
Nee. Der war nicht so gut drauf.
Gut, bevor noch mehr peinliche Storys kommen, machen wir mit dem Thema der Folge so ein bisschen weiter.
Down Under.
Wir sitzen jetzt hier in Australien gerade im Hilton Hotel, wo alle Teams untergebracht sind. Und es ist heute Donnerstag. Am Sonntag ist das Kriterium Schwalbe Classic und am nächste Woche Dienstag geht das Rennen los. Erste Profirennen der Saison. Gleich ein World Tour Rennen. Was gibt's zu erzählen zu Down Under? Wir sind auf jeden Fall schon über eine Woche hier, weil man immer eine Frühanreise macht. Aufgrund von Zeitverschiebung und der Hitze. Und für mich ist es das zweite Mal, dass ich die Tour Down Under fahre und ich freue mich, hier zu sein.
Na, ist eine coole Atmosphäre, weil man kommt halt von Europa quasi aus dem Winter hier rüber in den vollen Sommer und die Leute sind halt total gechillt und das Rennen ist super gut organisiert. Eins der wenigen Rennen oder ich glaube mittlerweile das einzige, das uns Business-Class-Tickets spendiert. Also
genau.
Das macht die Anreise halt auch schon mal um Ecken einfacher. Aber die Challenge, so wie du gesagt hast, ist die Hitze und das ist ja echt nicht abzusprechen, auch mit den ganzen Waldbränden, die da geherrscht haben. Wir sind auch heute, ich habe auch gesehen, ihr seid die Tage durch das Gebiet gefahren, was auch hier rund um Adelaide leider nicht verschont geblieben ist. Ist echt krass, was hier eigentlich abgeht. Und jetzt haben wir aber das Glück, dass die Temperaturen ein bisschen runterkommen. Und das macht halt für uns die Anpassung schon um einiges einfacher.
Ja, definitiv. Es ist aber trotzdem, wie du sagst, schon cool hier zu sein. Ich glaube, wer mir auf Instagram folgt, der hatte manchmal auch ein bisschen das Gefühl, dass wir im Urlaub sind. Das ist definitiv nicht so. Das war der eine Ruhetag, den wir hatten, den konnten wir schön am Strand verbringen. Aber sonst trainiert man eigentlich schon ganz gut hier. Mal, um da mehr Einblicke zu geben, so was wir gemacht haben, also mein Team, zur Anpassung war zum Beispiel, dass wir sind angekommen abends um 18 Uhr. Den Abend ist man natürlich relativ früh ins Bett gegangen und die erste Nacht kann man eigentlich immer noch ganz gut schlafen, weil man einfach kaputt von der Reise ist. Obwohl es Business Class war, was natürlich sehr schön war, habe ich die Nacht eigentlich ganz gut noch geschlafen, so von 12 bis um 3:30 und dann mal eine Stunde wach gelegen, aber dann weiter gepennt bis um 9:30, also richtig lange. Und dann sind wir 2 Stunden easy gefahren, einfach nur zum Strand und Beine fallen lassen. Und dann auch abends nochmal eine Stunde, also 2-mal am Tag trainiert, um so ein bisschen über den Tag zu kommen. Sind dann die zweite Nacht, die ist immer die schwierigste. Da habe ich zum Beispiel nur 3 Stunden geschlafen und da gibt es auf jeden Fall eine sehr lustige Story von André, weil der einfach nicht eine einzige Minute da geschlafen hat.
Und ja, die habt ihr mir ja schon beim Kaffee erzählt. Also es ist ja wirklich, ist immer wieder trifft es einen, der da wirklich überhaupt nicht zurechtkommt mit dem Jetlag und diesmal ist es scheinbar André. Ja.
Das war Wahnsinn, ey. Ich weiß nur, ich bin auch erst um 12 eingeschlafen. 3 Stunden, um 3 Uhr muss ich dann halt aufs Klo pinkeln und bin wach geworden. Guck rüber und der war an seinem Handy. Ich so, pennst du nicht? Und er so, ich habe noch nicht eine Minute geschlafen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt auch wach. Wollen wir erstmal eine Runde FIFA zocken? Dann haben wir erstmal eine Runde PlayStation gespielt. Vielleicht so eine halbe Stunde. Haben dann nochmal versucht, eine Stunde zu schlafen. Hat aber nicht geklappt. Und dann haben wir eigentlich auch aufgegeben und sind um 5 Uhr aufgestanden und durch, es war ein Sonntagmorgen, an einem frühen Sonntagmorgen halt durch Adelaide spaziert. Umso besser haben wir dann die dritte Nacht geschlafen und dann waren wir eigentlich auch in der Zeit, weil das war ein sehr, sehr langer Tag nach der Nacht, in der man fast gar nicht geschlafen hat. Wir sind dann am zweiten Tag 3 Stunden gefahren, auch noch easy, am dritten Tag dann 4 Stunden, dann Ruhetag. Und jetzt trainieren wir schon richtig, jetzt sind wir 2 Tage in Folge 5 Stunden gefahren. Man schaut sich halt einfach die Strecken an, weil das Schöne an dem Rennen ist auch, dass man eigentlich alles so rund um Adelaide fährt, dass man sich schon im Training die ganzen Strecken angucken kann. Ist echt super gut. Und zum Rennen an sich selber, es sind 6 Etappen, es sind eigentlich für alle was dabei, sowohl für Sprinter als auch für Klassikerfahrer und natürlich auch 1-2 Berge zum Schluss für die Bergfahrer.
Aber es ist schon eine schwerere Edition dieses Jahr, weil wir haben mit Wilanga und Paracombi 2 Bergankünfte und wird sicher nicht so einfach. Ich glaube nur 2 Sprints, die uns vielleicht entgegenkommen, weil die Stirling-Etappe ist halt nichts für reine Sprinter, außer du bist richtig fit.
Ja, auf jeden Fall. Also die erste Etappe wird, glaube ich, sicher ein Sprint. Stirling ist ja kein Sprint für Sprinter. Da musst du schon ein halber Bergfahrer sein. Genau, wie du sagst, 2 Bergankünfte. Und ich kann nur sagen, ich glaube, bis die Folge rauskommt, dann, die ist noch nicht ganz raus. Aber wir haben uns gestern die Etappe nach Murray Bridge angeguckt. Und ich glaube, da wird 80 Kilometer Anschlagkante sein. Da ist es so offen.
Ist das die Richtung Victor Haber raus oder ist das
andere? Nee, das ist eine andere. Also, ui. Das ist die Etappe nach Paracombi. Und wir haben erst gesagt, wir erzählen es keinem, haben dann aber auf Strava gesehen, dass sowohl auch Quickstep als auch schon andere Teams, die sich angeguckt haben. Von daher ist es kein Geheimnis mehr. Und die ist wirklich krass, weil da fährst du 1-2 Mal über so Hügel rüber und dann ist oben alles offen und so Kante. Und ich kann nur sagen, wir sind jetzt gestern, es war hier in Adelaide, war es nicht windig. Und wir hatten die letzten 23 Kilometer zum Ziel Gegenwind und haben 1 Stunde gebraucht, weil der Wind so stark war. Wir sind halt wirklich 23er Schnitt gefahren im Gegenwind. Da war schon richtig windig. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein hartes Rennen und muss schon fit sein.
Hört sich nach Spaß an.
Ja, und ich habe mir auf jeden Fall eine Notiz gemacht hier. Down Under war mein erstes Profirennen damals, 2014. Und damals war ich wirklich 20 Jahre alt, mit Abstand der Jüngste. Und sonst war ich hier nur mit der Kettle Evans Truppe. Kettle Evans wollte die Rundfahrt gewinnen. Hatte seine ganzen Bergfahrer als Helfer dabei und die waren alle so 35 oder älter. Und dementsprechend war ich in nicht einer allzu lustigen Gruppe meines Empfindens. Und ich war auch sehr, sehr seriös und war super nervös, weil es mein erstes Rennen ist. Und ich kann jetzt nur sagen, mit André, der die Rundfahrt super oft gefahren ist, mit dem bin ich auf dem Zimmer. Ich habe zu ihm gesagt, ich habe nach 2 Tagen, glaube ich, schon mehr von Adelaide gesehen und habe nach 2 Tagen schon mehr Spaß gehabt als in den ganzen 2 Wochen 2014. Das ist wirklich eine ganz, ganz andere Erfahrung. Und nach 2014 wollte ich auch nicht mehr hierhin zurückkommen. Und alle haben immer gesagt, boah, da Australien ist doch so geil, was hast du dagegen? Und ich konnte es gar nicht verstehen. Und jetzt bin ich hier und muss sagen, es ist echt cool. Also ich habe wieder... Wir haben mich nochmal fast neu so in das Rennen verliebt, ist echt cool.
Ging mir genauso, ich war nämlich auch 2014 da. 2014 sind wir nämlich gemeinsam hier gefahren. Aber es war auch tierisch heiß 2014, glaube ich. Ja, es war echt kein Spaß. Und also du hattest einfach null Chance gegen die Australier und jene, die halt schon früher hier hingekommen sind. Und da waren wir echt nur Passagier.
So sieht's aus. Da war es so warm, dass man manchmal wirklich um 5 Uhr morgens trainieren gefahren ist, bis um 9, 4 Stunden, weil... Nach 10 Uhr konntest du nicht mehr draußen sein. Ja, das ist jetzt zum Glück besser. Es gibt ja auch jetzt eigentlich So Down Under, der richtige Auftakt so. Die Woche nach der Tour gibt es dann noch donnerstags das Race Turkey, ist auch ein 1.1-Rennen, also auch ein Profirennen. Dann am Sonntag danach, also eine Woche nach der Tour Down Under, gibt es das Kettle Evans Great Ocean Road Race. Das erste World Tour Rennen, ein Tagesrennen der Saison. Und danach findet sogar noch die Herald Sun Tour statt. Die werde ich nicht mehr bestreiten, aber alle anderen Rennen schon. Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Welche fährst du?
Wir bleiben auch da für das Cadells Race und wir sehen, das ist ein richtig cooles Rennen auch. Ein ziemlich faires Rennen für alle Fahrertypen. Also letztes Jahr waren wir da irgendwie 40, 50 Mann, glaube ich, die da über diesen hügeligen Schlusskurs gekommen sind. Und wir fliegen ja dann eben nach der letzten Etappe Australien, also beziehungsweise am Morgen des nächsten Tages fliegen wir nach Melbourne, nach Victoria also, und gibt da eben nochmal ein bisschen einen Tapetenwechsel. Also wir sind oben in Torquay im Hotel. Ist ein bisschen am A der Welt irgendwie, aber auf der anderen Seite halt richtig schön, weil du bist dort an der Great Ocean Road. Ist auch cool, da nochmal eine neue Ecke quasi von Australien zu sehen. Und sind noch 2 schöne Rennen, glaube ich, die da auf uns warten. Und aber nach dem Cadells Race geht es dann auch für mich wieder nach Hause.
Ja, für mich auch. Cadell Evans Rennen bin ich 2016 schon mal gefahren, aber es war noch kein World Tour Rennen. Aber ja, diese Great Ocean Road ist wirklich auf jeden Fall eine der schönsten Straßen, die man so mit dem Rad fahren kann, was halt die Kulisse angeht. Ja, man ist aber lange weg, muss man schon sagen. Liebe Grüße an meine Freundin Leonie, die vermisst mich sehnsüchtig zu Hause. Die findet den Trip gar nicht so cool, von zu Hause zuzuschauen. Aber ja, so ist das Leben halt manchmal. Hier sind auf jeden Fall viele, viele deutsche Fahrer in dem Rennen dabei. Also ich habe immer noch mal aufgeschrieben, Simon Geschke, Marco Mattes, Florian Stork, Max Kanter, André Greipel, Juri Hollmann, Jonas Rutsch, Roger Kluge, Michael Schwarzmann und meine Wenigkeit. Und ich glaube, das wird ganz cool für die deutschen Fans dazu zu gucken. Und für mich ist es natürlich gut, auch mal den ein oder anderen Podcast noch aufzunehmen. Marco wird jetzt der Erste, der rauskommt. Und ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr nochmal Bock habt, wenn ihr noch so gern dabei hättet. Ich habe heute in der Lobby noch Jens Vogt gesehen. Den habe ich direkt abgefangen und gefragt, weil ich glaube, Vogt, der könnte auch noch sehr viele lustige Storys erzählen. Das wäre geil. Und jetzt nochmal so zum Tour Down Under Thema abschließend. Was denkst du, wer gewinnt die Rundfahrt?
Ich glaube, Richie Port. Also für mein Gefühl haben die Veranstalter einfach mit der zusätzlichen Bergankunft nach Paracombi, wollen die da dem Daryl Impey ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Aber wir werden sehen. Also die Tour Down Under ist ja üblicherweise ein Rennen, was mit Sekunden entschieden wird. Und man kann sicher sein, dass vor der Velunga-Etappe am Sonntag gar nichts entschieden ist und deshalb wird das sicher eine spannende Woche.
Ja, denke ich auch. GC würde ich auch auf. Ich tippe auf Daryl Impey. Ich sag dir, macht's 3-mal hintereinander.
Ja?
Ja, einfach nur so. Ich habe ihn heute im Lift getroffen, habe ich kurz mit ihm geredet. Ich würde es ihm auch gönnen und es wäre irgendwie, glaube ich, auch ganz cool und so. Ich meine, Sagan ist auch 3-mal hintereinander Weltmeister geworden. Irgendwie.
Geht schon.
Wird es auf jeden Fall gehen. Der ist auf jeden Fall ein absolut starker Fahrer.
Ein cooler Typ auch. Hat eine super starke Mannschaft. Mitchelton ist natürlich bestimmt perfekt vorbereitet. Aber so wie du gesagt hast, es machen ja alle Mannschaften schon Recon. Es gibt da fast gar keine Geheimnis mehr bezüglich Strecke etc. Und wir werden sehen.
Ja, und in den Sprints, was denkst du da? Weil Sprinterfeld sind auch sehr, sehr viele gute hier. Ewan, Viviani, André.
Ein richtiger Showdown. Bennett, Sam Bennett.
Bennett ist auch jetzt, da, ja, stimmt.
Ey. Jetzt neu bei Bora eben. Und
da sind schon ein paar Hochkaräter dabei.
Es wird spannend, weil halt viele Teams auch Team gewechselt haben.
Genau.
Und
Fahrer meinst du? Teams haben Team gewechselt. Fahrer haben Team gewechselt, ja.
Was habe ich gesagt?
Viele Teams haben das Team gewechselt.
Viele Teams haben das Team gewechselt.
Guter Versprecher. So ja. Wie ich gerade zu André Ingo gesagt habe.
Ingo Greipel.
Wegen Gringo kam ich auf Ingo.
Ich sage hey, Gringo. Was für ein Scheiß. Du müsstest eigentlich... So Versprecher, schneiden die Jungs den raus oder schneidet ihr den raus, da die Versprecher?
Naja, eigentlich wird im Podcast fast nie was rausgeschnitten.
Du müsstest die sammeln. Da gibt es bestimmt ein paar lustige Versprecher.
Ja, ich mache immer, ich setze ja immer Sprachnachrichten ans Ende mit der jeweiligen Person, mit der ich Sprachnachrichten habe. Weil wir eine lustige Sprachnachricht hatten, dann kommt die immer, das ist immer so das Ende des Podcasts.
Ah ja?
Ja, das kannst, da sind auch mal viele lustige dabei eigentlich. Bei dir ist bestimmt irgendwas mit meine Fresse. Das ist nämlich, das kann ich mich daran erinnern, das sagst du sehr, sehr gerne. Ja. Hast du noch einen Tipp, Radsport verbessern? Die Hausaufgabe hatte ich dir auch gegeben. Wenn nicht, habe ich auch notfalls eine aufgeschrieben.
Na, weißt du, was mir echt ein bisschen Sorgen bereitet? Und ich glaube, das ist gar nicht so cool, wenn ich das jetzt erzähle, aber ich mache es trotzdem, weil es fühlt sich immer so an, als egal, was man halt so an Tipps rausbringt, es passiert irgendwie nichts da oben. Es sind so viele Organisationen da oben am Lenkrad oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Da wäre es mal besser, wenn es da eine Lobby gäbe oder eine Institution, die da wirklich Überhand von allem hat. Aber es ist da ein bisschen UCI gegen ASO, dann gibt es noch die CPA und hin und her. Und es ist da wirklich ein... Ja, man geht nicht gemeinsam in die richtige Richtung, und wenn man das irgendwie auf die Beine stellen könnte, dass da alle an einem Strang ziehen, weil der Radsport ist ja wirklich einer der coolsten Sportarten, die es gibt, und gerade mit so Onboard-Kameras etc. kann man den auch wirklich hip machen und interessant auch für jüngeres Publikum, und da gibt's Action ohne Ende eigentlich, und das muss man einfach nur ein bisschen an die Zuschauer eben bringen. Und da schließt sich vielleicht gerade wieder der Kreis, weil gerade so Technologiefirmen wie eben McLaren oder so könnten das eben schön aufbereiten, weil jeder hat schon mal ein Formel-1-Rennen geguckt und was da alles an Daten eingeblendet werden, ob die jetzt Echtzeit sind oder nicht, also oder zumindest eben zeitverzögert, und auch mit mal ins Teamauto zu schalten, dass man da ein bisschen Eindruck bekommt, hätte man bestimmt viele Möglichkeiten, den Radsport, so eine Live-Übertragung noch besser aufzubereiten, und ich glaube, das wird dem Radsport eigentlich auch gut tun.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, wir haben auf jeden Fall richtig coole Tipps schon gehabt oder zum Radsport verbessern, auch manchmal so ein bisschen out of the box. Ich bekomme auch immer von euch draußen welche, auch gerne weiter welche schicken. Unter anderem war zum Beispiel schon Kameras für Gruppettos, dass man mal sieht, was da abgeht, oder auch, das ist immer noch mein Lieblings Radsport verbessern Tipp. Es gibt Bergzeitfahren. Warum gibt es nicht Bergabzeitfahren auch als Disziplin? Einfach um zu sehen, wer der beste Abfahrer ist. Wäre auch lustig.
Das ist schon krass.
Da gibt's immer viele gute Sachen. Dann kommen jetzt noch zwei Rubriken zum Ende, und dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Wahrheit oder Pflicht?
Wahrheit.
Okay, jeder, der dich kennt, weiß, du bist ein ganz schöner Koloss. Du hast auf jeden Fall einen Körper, mit dem viele andere Rugby-Spieler eher geworden wären als Radsportler. Deswegen würde mich mal so interessieren, was so dein höchstes Gewicht war und auch dein niedrigstes. Nur so, um so mal so eine Schwankung zu sehen.
Ich glaube, mein höchstes Gewicht war bei der Bundeswehr 2010 oder so, wo ich mit stolzen 87 Kilo rausmarschiert bin. Und ich habe einmal, seit ich volljährig bin, eine 7 vorne gesehen. Und das war, glaube ich, 79,9 Kilo am Ende meiner ersten Tour de France. Die war aber tierisch heiß 2015. Und mein normales Renngewicht, ich komme fast nie unter 82 Kilo. Also so um die 82 Kilo bin ich immer rum.
Ja, gut zu wissen. Deine Pflichtaufgabe wäre übrigens gewesen, dir wieder ein Schnurrbart wachsen zu lassen, weil ich dein Instagram-Profil angeschaut habe und dann sind mir die Bilder aus Abu Dhabi ins Auge gestochen. Das wäre auch eine gute Aufgabe gewesen.
Ah, das können wir ja trotzdem machen. Du kannst ja eine Umfrage starten, wie viele deinen Schnurrbart sehen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre eine gute Idee. Dann noch eine Hörerfrage zum Abschluss, die wir zusammen beantworten. Oder kannst du auch gerne beantworten. Die für diese Folge ist, ich lese einfach die ganze Nachricht vor. Super interessanter Podcast. Ich höre immer gespannt zu. Eine Frage, die mich interessieren würde. Wie ist deine Herangehensweise beim Training im Fitnessstudio? Machst du das immer oder nur zu bestimmten Zeiten und zu welchem Zweck? Nur Stabi oder auch Beine? Und macht es überhaupt Sinn, gleichzeitig Rad zu fahren und ins Fitti zu gehen? Beste Grüße, Roman. Kannst du gerne anfangen.
Bei mir ist das so, dass sich bei mir jetzt auch mit dem Knie die Situation total geändert hat, weil Beinpresse, Kniebeugen, das Ganze ist sowieso Geschichte. Aber ich war sowieso immer ein Typ, der wenig im Fitnessstudio war und mehr spezifisch am Rad, auch eher so stehende Starts oder mal K3, wie man das so schön nennt, am Berg mit einem dicken Gang, solche Sachen eben gemacht habe. Das Einzige, was ich schon mache, ist gerade über die Wintermonate November, Dezember auch mal zu meinen Physios zu Hause zu gehen und ein bisschen an der Rumpfstabi zu arbeiten, weil man da eben doch immer so eher draufhängt auf seinem Rad. Also tut man seinem Rücken auch mal was Gutes, wenn man da ein bisschen was trainiert, aber ansonsten eben nicht so der klassische Sprinter, der da Gewichte rumschubst und bin auch eigentlich kein Fan vom Fitnessstudio.
Ja, es ist immer sehr lustig, wie unterschiedlich da auch die Radsportler sind. Zum Beispiel, ich glaube, mein Vater war in seiner ganzen Karriere, hat er kein Fitnessstudio von innen gesehen. Ist einfach nur Rad gefahren und hat ja auch sehr gut funktioniert. Und dementsprechend, weil mir das ein bisschen vorgelebt wurde, war ich auch die meisten Jahre meiner Karriere und auch in den Nachwuchsklassen nicht oft im Fitnessstudio anzutreffen. Aber ich muss sagen, seitdem ich in Köln wohne und ich über Nils den Arne Griskowia kennengelernt habe, das ist da der unter anderem der Trainer von den Kölner Haien und von der deutschen Basketballnationalmannschaft, der halt einfach sein Personal Training Studio knapp einen Kilometer nur von mir zu Hause weg hat, mache ich echt mehr und fühle mich auch gut damit. Also um mal hier nochmal auf die Frage genau zurückzukommen, also ich bin, jetzt ein gutes Beispiel ist, diesen Winter, ich hatte ja sehr früh meine Saison beendet und habe dann eigentlich ab September angefangen, wirklich spezifisch wieder anzufangen mit Radtraining plus Krafttraining, sprich so zweimal die Woche war ich schon richtig im Kraftstudio, dann auch volles Ballett, also Beinpresse, Kniebeuge, Kreuzheben und halt ein bisschen Bauch, bisschen Rücken, ein bisschen Arme trainiert, Oberkörper. Und ich muss sagen, wenn man irgendwann mal so an den Punkt kommt, wo man gefühlt fitter wird, macht es auch echt Spaß und ich gehe richtig gerne mit und ich habe mir jetzt auch mal als Ziel gesetzt, das auch in der Saison durchzumachen, weil normalerweise sieht so ein Radsport-Krafttraining so aus, dass man halt von Oktober bis Januar dreimal im Monat geht und dann sagt man, boah, wieder einen krassen Winter hinter mir im Krafttraining und dann geht man wieder die ganze Saison nicht. Ich will da ein bisschen dranbleiben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass mich das als einen besseren Radfahrer macht, aber ich merke einfach Veränderungen an meiner Haltung und dass ich halt ja diese ganzen Muskeln, wie du auch gesagt hast, diese Stabi-Muskeln, dass die besser sind. Ich muss auch sagen, dass mein Peak im Sprint sich dadurch ein bisschen verbessert hat. Deswegen da trainiere ich natürlich ordentlich nach einem Trainingsplan. Das macht schon sehr viel Spaß auch. Ich glaube schon, ich kenne einige, die das ganzjährig machen und damit gut fahren. Natürlich in der Saison mehr stabil als nur Fitnessstudio, aber trotzdem noch ein bisschen Fitnessstudio und auch zu den Trainingseinheiten an sich ist es da meistens so, dass ich morgens ins Fitnessstudio gegangen bin oder nachmittags und dann halt zwei Einheiten an einem Tag gemacht habe, also auch noch eine Radeinheit, aber die Radeinheit war nie länger als 2 Stunden und einfach nur kullern, einfach nur ein bisschen locker fahren. Ich hoffe, das konnte ich ganz gut beantworten und danke für die Folge, Marco. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, die Leute...
Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun hier, Rick.
Das stimmt, wir hängen nur rum. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.
Nee, war lustig.
Und ja, ihr konntet Marco besser kennenlernen. Die Deutschen werden dich jetzt besser kennenlernen. Wer dir noch nicht bei Insta folgt oder wo auch immer, folgen Marco Haller. Und damit war es das von meiner Seite aus. Das war Hakumala und Sick Radl. Ciao.
Servus.
Alter, was für eine geile Sache, Alter! Der haut einen Sprint raus! Glückwunsch, Alter! Wie geil! Wie geil!